Ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid heute Abend zu unserem zweiten Thema Gemeinde für uns und andere. Wir werden heute 10 konkrete Punkte kennenlernen oder vertiefend kennenlernen, wie wir Gemeinde für uns und andere sein können im Horizont des Reiches Gottes, wie wir heute Morgen besprochen haben. Und es ist so, dass man diese 10 Punkte natürlich so als Information aufnehmen kann, das ist auch schön. Aber es geht eigentlich um mehr. Es geht eigentlich darum, dass jeder von uns, jeder einzelne von uns, bei jedem Punkt sich gegencheckt. Und sagt, okay, so, was habe ich da schon auf der Habenseite, was erlebe ich da schon, was mache ich da schon, was habe ich schon für Erfahrungen und was fordert mich an diesem Punkt heraus. Und das Zweite ist, dass wir das als ganze Gemeinde hören, auch als Gemeindeleitung, sind ja einige aus der Gemeindeleitung auch da, und uns fragen ganz grundsätzlich, wo können wir als Gemeinde Schwerpunkte setzen, um da, wo vielleicht Schwachstellen sind, durchzustarten und da, wo wir schon gut unterwegs sind, das zu festigen und zu stärken, dass es gut weitergeht. Also es ist ein sehr praktischer und sehr spannender Abend. Wir haben ja heute Morgen darüber gesprochen, dass das Anliegen von Jesus war, deswegen ist er gekommen, dass Gottes heilsame Herrschaft sich neu ausbreitet in der gefallenen Schöpfung. Und dass das die Zielrichtung seiner Sendung war, der Missio Dei. Und wir rufen Menschen aus der Verlorenheit zum Vertrauen zu Jesus. Wir taufen sie, wir nehmen sie in die Gemeinde auf und gemeinsam sind wir unterwegs, Gottes heilsame Herrschaft in dieser Welt auszubreiten. Deswegen beten wir mit dem Vater unser, dein Name werde geheiligt. Das heißt, es geht um Gottes Ehre. Das ist das oberste Ziel. Und dann beten wir, dein Reich komme. Komm und richte deine Herrschaft auf, heißt das eigentlich. Das ist die Bitte, die uns die Vision vermittelt, immer neu. Komm und richte deine Herrschaft auf, hier und jetzt. Und wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer sind denn die, die den Willen Gottes, den Willen des Himmels in der Erde, auf der Erde umsetzen? Das ist die Gemeinde Jesu Christi, andere Leute beten sowas nicht. Und deshalb sind wir als Gemeinde Jesu das Instrument Gottes, das er gebraucht, damit seine heilsame Herrschaft sich ausbreitet. Ist eine, wenn man da länger drüber nachdenkt, ist es eine unglaubliche Berufung. Habe ich recht? Was für eine Berufung, im Namen Jesu zu leben, im Namen Jesu zu handeln. So beten wir, Herr Jesus Christus, komm und richte deine Herrschaft auf in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Freizeit, in meiner Gemeinde, in allen Konfessionen, in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt. Da merkt man, das hat keine Grenzen. So wie alles Gottes Schöpfung ist, hört der Auftrag, Gottes heilsame Herrschaft in seine gefallene Schöpfung zu bringen, nie auf. Es ist eine sinnvolle Aufgabe, die bis zu unserem letzten Atemzug gilt. Und übrigens, wenn man so denkt, ach Mensch, bin schon so alt, ich kann fast gar nichts mehr, also praktisch tun. Oder wenn man vielleicht tatsächlich im Altenpflegeheim auf dem Bett liegt und sich sagt, ja, was nu? Dann ist das erste große Ziel immer noch mit jedem Atemzug möglich, Gott Ehre zu machen. Es ist interessant, dass die Reich-Gottes-Perspektive kein leistungsorientiertes Unternehmen ist, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Leben Gott Ehre machen und das kann in sehr unterschiedlicher Kraft geschehen. Die Triebfeder, jetzt müssen wir mal das andere Mikrofon nehmen, weil ich was vormachen muss. Die Triebfeder für die Missio Dei, für die Sendung Gottes in die Welt, ist die Liebe. Was für eine Neuigkeit. Also hat Gott die Welt geliebt. Also das ganze Thema
Reich Gottes ist eine Bewegung der Liebe. Das ist ganz was anderes als die 10 Punkte mit den 7 Schritten, die wir machen müssen, damit endlich was passiert. Der Kern der Sendung Gottes in die Welt ist die Liebe. Gott ist Liebe, 1. Johannesbrief. Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir Gemeinde für uns und andere sein können, dann ist die eigentliche Frage ganz einfach. Wie können wir lieben? Wie können wir als Gemeinde lieben? Die Welt, in der wir sind. Also hat Gott die Welt geliebt. Wie können wir die Menschen lieben? Was ist Ausdruck dieser Liebe? Und diese Liebe, die hat 2 Hände. Also ihr könnt alles vergessen, was ich heute Abend sage, weil das sollt ihr für immer behalten. Die Liebe Gottes äußert sich in Worten und in, das ist nicht so schwer, ne? Darf ich es mal gemeinsam sagen? Die Liebe Gottes äußert sich in Worten und in Taten. Also wenn wir als von Gott Geliebte Liebe leben lernen, für den Rest unseres Lebens, dann wird es immer mehr liebevolle Worte und immer mehr liebevolle Taten geben. Das ist das ganze Geheimnis des Reiches Gottes. Weil das ist das, was auf Gottes Herz ist. Liebe. Er geht dem Verlorenen nach. Lukas 15 ist einfach nur einmalig. Der verlorene Sohn, der verlorene Groschen, das verlorene Schaf. Gott ist auf der Suche nach seinen Menschen. Mit Worten und mit Taten. Was hat Jesus gemacht? Gepredigt und am Kreuz gestorben. Worte und Taten. Und so kann man das ganz praktisch in 10 Punkten durchbuchstabieren, was das eigentlich heißt, dass wir tatsächlich die Liebe Gottes aufnehmen und weitergeben. Und dabei geht es um Brot und Bibel, um Herz und Hand, um Wort und Tat, um Seele und Leib und Heil und Wohl, um Evangelisation und Diakonie und Weltverantwortung. Es geht darum, dem ganzen Menschen das ganze Evangelium in der ganzen Welt zu bringen. Das Reich Gottes ist eine ganzheitliche Geschichte. Es geht nicht nur darum, dass Seelen in die Ewigkeit gerettet werden. Alles andere ist wurscht. Das ist richtig, dass Seelen in die Ewigkeit gerettet werden sollen. Halleluja. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir leben in einer Welt, die immer dramatischer wird. Wenn man diese Erdbeben sieht, die Überflutungen, ahnen wir, was da für Hilfe notwendig ist. Ganz konkrete Hilfe, dass Wasser dahin kommt, dass Essen dahin kommt, dass die Leute Wiederaufbau erleben und so weiter und so weiter. Es ist überall auf der ganzen Welt, es wird immer dramatischer, es wird immer mehr Hilfe gebraucht. Ja, wer tut sich denn das eigentlich an? Die christliche Tat der Hilfe wird bei der Ausbreitung des Reiches Gottes, seiner heilsamen Herrschaft, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Wort verbunden mit der Tat, die Tat verbunden mit dem Wort. Das war schon immer so, aber bei solchen Dingen lernt man das auf einmal, dass es hier wirklich um ganz, ganz viel geht. Und ist das nicht auch logisch, dass Gott nicht nur die Seelen liebt, sondern auch den ganzen Menschen? Warum ist das so? Ja, weil er den ganzen Menschen gemacht hat, so einfach ist das. Wenn er nur Seelen gewollt hätte, die ewig leben, hätte er die Erde sich sparen können. Ja. Aber er hat ein ganzheitliches Wesen geschaffen aus Leib, Seele und Geist. Und wenn Gott sich in Liebe zuwendet, dann geht es um den ganzen Menschen aus Leib, Seele und Geist. geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist eine Kurzfassung von dem Missionsauftrag aus Matthäus 28. Richtig heißt er. Und Jesus, der Auferstandene, sagte den Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der letzte Satz, das ist so ein bisschen das, was wir morgen Abend machen werden. Also wenn wir sagen, wir wollen Gottes Reich bauen, dann gibt es da eine große Schwierigkeit, über die wir nicht stolpern dürfen. Dass wir nämlich denken, dass wir jetzt Gottes Reich bauen. Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Das ist richtig und falsch und darüber reden wir morgen Abend. Weil das ist die 10 Punkte, die wir heute hören könnten, das mega Überforderungsprogramm für die Gemeinde Jesu sein, bis er kommt. Und wir würden alle Gemeinden in den Burnout schicken. Aber darum geht es nicht, das machen wir morgen Abend. So, also in dem Missionsauftrag gibt es diese beiden Aspekte. Hingehen, also Mission, Evangelisation und lehret sie halten alles. Da geht es um Gemeindeaufbau. Die erreicht wurden, sind in der Gemeinde Jesu und werden jetzt ihr Leben lang in Jüngerschaft geschult, lernen von Jesus. Jesus wollte keine Gläubigen, wusstet ihr das? Jesus wollte keine Gläubigen. Er wollte Jünger. Jüngerinnen und Jünger, das heißt Schülerinnen und Schüler. Ja? Da steht er, mache zu Gläubigen alle Völker. Ne? Nee. Mache zu Jüngern alle Völker. In der Gemeinde Jesu ist das Fitnesscenter des Glaubens für den Rest unseres Lebens, dass alle unsere Muskeln trainiert werden, damit wir miteinander stärker werden im Glauben, dass wir belastbarer werden. Das Reich Gottes hat viele Herausforderungen. Es ist ja nicht ein Spaziergang, die Herrschaft Gottes in die Welt zu bringen. Da gibt es massive Widerstände. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Glauben wachsen, im Vertrauen wachsen, in der Nachfolge Jesu wachsen, damit wir standfest sind, das auszuführen, wozu wir berufen sind. Und weil das so ist, dass es hier um das Hingehen geht und um den Gemeindeaufbau, die Jüngerschaft des Einzelnen, gibt es daraus ganz logisch abgeleitet das Thema Gemeinde für uns und andere als Instrument der heilsamen Herrschaft Gottes. Also Gemeinde für uns, würden alle Baptisten sagen, yeah, das ist meine Heimat, ne? So, die Gemeinde, würden die Ostpreußen sagen. Ja? Also meine geistliche Heimat, mein soziologisches Dorf, Gemeinde für uns, ach wunderbar. Gut, dass wir einander haben. Ne? Da könnte man gleich Amen sagen, gehen alle nach Hause und fühlen sich wohl. Gemeinde für uns. Das hat ein Recht, das ist überhaupt keine Frage. Das werden wir gleich auch sehen. Aber die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament ist immer Gemeinde für uns und andere. Eine Gemeinde, die sich so selbst beschreibt, wir sind eine Gemeinde für uns, wird früher oder später bedeutungslos und stirbt. Das kann man auch sehen, es sterben Gemeinden. Wir sind im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden 800 Gemeinden ungefähr und davon sind 200 im Moment in einem Prozess, wo sie sagen, wir sind in unserer Existenz bedroht, wir brauchen ein Revitalisierungsprogramm. Das gibt es auch vom Bund. Da sind im Moment 90 Gemeinden drin. In diesem Revitalisierungsprogramm. Also wenn wir uns nach innen kehren und für uns bleiben wollen, dann ist der Tod im Topf. Und dann ist man so lange Gemeinde, bis der Letzte gestorben ist. Und von daher ist es sehr wichtig zu begreifen, wir sind das Instrument Gottes in dieser Welt, dass die Gemeinde sehr wohl für unsere Entwicklung, für unser geistliches Wachstum, für unser Vorankommen da ist und gleichzeitig wir dazu berufen sind, dass wir das für viele andere erlebbar machen, Gottes heilsame Herrschaft. Und wie soll das nun gehen? 10 Punkte, wir werden erst 5 durchnehmen, dann werde ich die 5 an die Wand werfen, dann wird Ariane ein Hafenstück spielen, da können wir über die ersten 5 uns persönlich Gedanken machen. So, was von den 5, wo sehe ich da für mich Schwerpunkte, wo sage ich danke Herr und wo sage ich, oh Herr, ja, da muss was geschehen. Und das machen wir mit den nächsten 5 dann auch. Und ganz zum Schluss werden wir dann auch noch die Gelegenheit haben, angesichts der 10 Punkte, die auf der Leinwand sind, Frage und Antwort zu machen. Und vielleicht gelingt uns das. Der erste Punkt ist ehrliches Interesse an anderen und Fürbitte für andere. In 1. Thessalonicher 2, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus über ihre Gemeindeaufbauarbeit, Gemeindegründungsarbeit in Thessalonich. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch in unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wenn wir Gottes heilsame Herrschaft zum Menschen bringen wollen, dann geht es darum, dass wir ernsthaftes Interesse an ihnen haben. Ich glaube, Bensheim hat so 40.000 Einwohner oder so, ne? Größenordnung. Und dann beten wir, oh Herr, erreiche ganz Bensheim. Ja, wie soll das denn geschehen? Das ist ganz einfach, das geht immer one on one. Einer nach dem anderen. Es geht um ehrliches Interesse an einem anderen. Da begegnen sich zwei, die haben beide eine Identität. Jeder Mensch hat eine Identität. Und der eine, der hat auch noch die Liebe Gottes in seiner Identität. So, die begegnen sich jetzt. Und der mit der Liebe Gottes im Herzen, der hat ehrliches Interesse an dem anderen. Wisst ihr, christliche Skalpjagd ist zum Scheitern verurteilt. Dass man im letzten Moment vor dem Evangelisationsabend bei dem Nachbarn noch schnell ein Traktat reinwirft mit der Einladung zu dem Abend, Morgenabend, damit ich meine Pflicht erfüllt habe. Ich habe auch jemanden eingeladen. Ich habe das mal erlebt in Hannover, im Zivildienst, das ist schon lange her. Da war eine große Zeltevangelisation in Hannover, mitten in Hannover. Ich fuhr mit der Straßenbahn irgendwo hin und wirklich eine Station, bevor man an diesem Zelt hielt mit dieser Straßenbahn, stand plötzlich eine Frau auf, verteilte hektisch jedem einen Einladungszettel zu dieser Zeltevangelisation und stieg aus. Und wir fuhren alle weiter. Und ich dachte mir, so geht's nicht. So geht's überhaupt nicht. Nein, es ist ganz anders. Wisst ihr, was das größte Geschenk ist, was man einem Menschen in unserer westlichen Welt machen kann? Das ist unendlich wertvoll, ist unheimlich selten. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist das Wertvollste, was du jemandem geben kannst. Nicht ständig aufs Handy gucken, nicht ständig noch woanders hingucken, nicht ständig noch zwischendurch auf den Fernseher gucken. Einfach mal am Gartenzaun 15 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit dem Nachbarn geben. Als wir in Sindelfingen waren, hatten wir eine Nachbarsfamilie, die hatten gerade ein Neugeborenes und das gab Riesenprobleme mit der Gesundheit von dem Baby. Und die Nachbarin, wir hatten uns sonst immer so gegrüßt und so, die junge Familie, aber hatten kaum Kontakt. Und dann war ich in der Gartenarbeit und dann sah ich, dass sie da ziemlich hektisch kam. Ich wusste, dass sie noch im Krankenhaus ist mit dem Kind. Und sie sagt, hallo, wie geht's? Ich war mitten in der Gartenarbeit, hatte eigentlich keine Zeit und hatte ganz stark den Eindruck, nee, du hörst jetzt mal zu. Und dann erzählt sie, das ist ganz furchtbar und ist fast gestorben und ich muss gleich wieder zurück. Ich wollte nur ein paar Sachen austauschen und wieder hinfahren und so. 3 Wochen war die da im Krankenhaus. Und das hat mich schon sehr bewegt. kriegst ein neugeborenes Baby und es stirbt fast. Und dann stand ich da und wir haben bestimmt eine Viertelstunde geredet oder so. Ungeteilte Aufmerksamkeit, ich habe das Gras sein lassen. Und dann sage ich zu ihr, ich könnte für dich und für euch, für das Baby jetzt beten. Ich sage, ja, das kannst du ruhig machen, bete mal für uns so. Ich sage, nee, nicht irgendwann, jetzt. Sie war ganz erschrocken, wie jetzt? Ich sage, hier am Gartenzaun, ich kann gerade für dich beten und für das Baby, soll ich das machen? Naja, schaden kann es ja nicht, hat sie gesagt. Also es war ja sehr unangenehm. Es waren keine Christen. Dann habe ich für das Baby und für sie gebetet. Dann ist sie wieder ins Krankenhaus gefahren. Sie stand da mit Tränen in den Augen und wusste irgendwie gar nicht, wie ihr geschah. Und ein paar Tage später hält das Taxi vor dem Nachbarhaus und da steigt die Mutter mit dem Baby aus. Und ich sehe das und gehe raus und sage, was ist los? Ja, es ist gesund geworden. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefreut habe? Gott ist gut. Das war eine Viertelstunde ungeteilte Aufmerksamkeit, die dahin geführt hat, dass ich mit einem Menschen, mit dem ich sonst wenig zu tun hatte, ganz persönlich sprechen konnte. Und diese Beziehung ist dann immer weitergegangen. Also es war eine ganz andere Tiefe, die wir hatten. Ehrliches Interesse an anderen gewinnen. Aber ganz früher war das so, dass ich gedacht habe, ich habe keine Zeit für die Nachbarn, ist unmöglich. Ich bin Pastor, ich muss mich um so viele Leute kümmern, geht gar nicht. Also für Nachbarn habe ich keine Zeit. Und so habe ich auch gelebt. Ich habe guten Tag und auf Wiedersehen gesagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das kannst du nicht weitermachen. Und habe angefangen, mit Nachbarn zu reden. Heute sind wir praktisch mit allen Nachbarn in der Straße im Gespräch über alles Mögliche, auch über Gott und Jesus und was weiß ich nicht alles. Einfach wegen ehrlichem Interesse an anderen. Jetzt haben wir die erste Frau mit Drillingen, die 20 Kilometer, die wir auch zur Gemeinde fahren, jetzt freiwillig mit ihren drei Drillingen fährt, um an unseren Gottesdiensten und Kinderveranstaltungen teilzunehmen. Es ist einfach nur dadurch entstanden, dass wir ehrliches Interesse an anderen haben. Also, hast du ehrliches Interesse an anderen? Persönliches Interesse an anderen gewinnen und für sie beten. Rede mit Gott über die anderen, bevor du mit den anderen über Gott redest. Der Heilige Geist evangelisiert und wir stehen ihm zur Verfügung. Können wir uns das vorstellen, dass Gottes Herz tatsächlich für jeden Menschen schlägt, der auf dem Globus ist, auch für den, der dein Nachbar ist oder dein Arbeitskollege? Also der Heilige Geist ist schon dabei, diesen Menschen erreichen zu wollen mit dem Evangelium. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, dass wir, wer weiß, wie hyperaktiv werden und den Kopf zerbrechen, was wir jetzt anstellen sollen, sondern wir dürfen uns einfach in das, was Gott schon tut, einklinken und offen werden und bereit sein, sagen so, ich werde mich jetzt dazu zur Verfügung stellen, dass Gott durch mich diesen Menschen mit der Liebe Gottes erreichen kann. Also es ist der Heilige Geist, der evangelisiert und wir stehen ihm zur Verfügung. Das ist Punkt Nummer 1. Ehrliches Interesse an anderen und Fürbitte für andere. Plus, minus. Noch was einzunehmen. Alles klar. Persönlich, als ganze Gemeinde. Habt ihr eine Ahnung, was für ein Potenzial allein in Punkt 1 steckt? Stellt euch mal vor, wie viel seid ihr? 175 oder 200 oder so? Stellt euch mal vor, 200 Leute haben jeden Tag einige Minuten ehrliches Interesse an ihren nichtgläubigen Nachbarn, Freunden, Mitarbeitern. Ganz ehrliches Interesse. Es geht wirklich nicht darum, die zu missionieren, sondern sie kennenzulernen, sie zu fragen. Habt ihr eine Ahnung, was da für ein Potenzial entsteht an Kontakten, was Gott daraus machen kann? Wie werden die 40.000 Leute in Bensheim-Auerbach erreicht? So werden sie erreicht. Immer einer nach dem anderen. Zweitens, Gemeinde für uns und andere, den eigenen Glauben bezeugen lernen. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist eine innere Bereitschaft, zu sagen, wenn es darauf kommt, weiß ich, was ich sage. Also ganz platt gefragt, warum glaubst du? Also was bringt dir das, Christ zu sein? Warum bist du Christ? Hast du darauf eine Antwort? Kannst du in drei Sätzen sagen, warum du Christ bist? warum dir das so wichtig ist. Bei mir ist das ganz einfach. Ich habe im Glauben an Jesus Christus, im Vertrauen zu Gott, eine Lebensgeborgenheit gefunden, die ich nirgendwo anders finden konnte. Das ist meine Antwort. Ich dachte früher immer, das ist bedeutungslos. Also was kann denn damit schon jemand anfangen? Und dann hatte ich meine Situation im Urlaub, wo mich ein Mensch, der ganz früher mal Christ war und dann sich völlig abgekehrt hatte und so weiter, ein ganz anderes Leben eingeschlagen hat, mich schließlich gefragt hat in unserem Gespräch, warum bist du denn noch dabei, im Gegensatz zu ihm, ne? Warum bist du überhaupt noch dabei? Da habe ich gedacht, weil Gott mir eine Lebensgeborgenheit gegeben hat, die ich sonst nirgendwo finden konnte. Und da guckt er mich an und sagt, das ist ja wenigstens was Konkretes. Und dann haben wir uns 2 Stunden unterhalten, dass er genau das nicht hat. Dass er sich fühlt wie verloren im All, lost in space, hineingeworfen in die Welt. Also warum glaubst du? Kannst du 2 Sätzen einfach sagen, warum du glaubst? Hast du das schon mal aufgeschrieben? Dass, wenn jemand fragt, dass du eine Antwort hast, das ist dann so, als wenn das Licht angeht. In dem Miteinander mit anderen Leuten. Wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat und wenn man darauf vorbereitet ist, dann fällt es einem auch leichter, diese unglaublich hohe Schwelle zu überwinden, jetzt wirklich Jesus zu bezeugen. Wirklich zu sagen, dass ich gläubig bin. Wirklich zu sagen, dass ich Christ bin. Das ist nicht so einfach. Aber das ist wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind und dass wir so plötzlich ein Licht sein können, mitten unter all den anderen, die dieses Licht noch nicht kennen. Also den eigenen Glauben bezeugen lernen. Wisst ihr, ungefähr 10% aller Christen sind evangelistisch begabt. Das sind die, die sich auf der Straße stellen und jeden anquatschen, der vorbeikommt, ob er auch Jesus kennt, ne? Davon habt ihr auch welche, Gott sei Dank, habe ich schon kennengelernt. Super. Das sind aber nur 10%. Was machen die anderen 90%? Ja, müssen die nichts machen? Oder? Nee, es geht darum, dass wir mit Worten und Taten lieben und dass wir für den Fall des Falles, dass das Gespräch darauf kommt, eine Antwort haben, die wir sagen können. Und das kann jeder. Jeder kann mit 3 Sätzen sagen, warum er glaubt. Da muss man nicht der große Evangelist sein, der da irgendwie jeden zweiten anhaut in der Straßenbahn und ehe man sich versieht, haben sich 3 bekehrt. Nee, das ist. Die meisten von uns haben große Schwierigkeiten damit. Und deswegen ist es wichtig, wenn man zu diesen 90% gehört, zu wissen, ich bin nicht berufen, ein Evangelist zu sein oder eine Evangelistin, aber ich bin berufen, eine Zeugin, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Das sind wir alle. Und deswegen den eigenen Glauben bezeugen lernen. Kannst du das in 2 Sätzen sagen? Wie könntest du das lernen? 3. Veranstaltungen für interessierte Freunde und Bekannte. Paulus beschreibt seine Missionsstrategie in 1. Korinther 9, Vers 22. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Also etwas anzubieten, wo Menschen, die noch nicht gläubig sind oder die Interesse haben, die fragend, suchend sind, wo sie andocken können. Nein, jetzt denkt ihr bei Veranstaltungen natürlich an Pro-Christ oder sowas. Ich rede erstmal von ganz was anderem. Ich rede mal erstmal von deinem Geburtstag. Also wenn du ehrliches Interesse an anderen hast, dann sind da 1, 2 dabei, die könntest du zu deinem Geburtstag einladen nach einer Weile, richtig? Neben den ganzen Gemeindeleuten. Ja, und dann machst du das Grillfest in deinem Garten und dann kommen die beiden Kollegen auch zu deinem Geburtstag und die 5 aus der Gemeinde. Und man kommt ins Gespräch, man lernt sich erstmal als Menschen kennen, ne? Also gestern hat Bayern 7-0 gegen Bochum gewonnen, ne? Das ist ein tolles Thema, da kann man erstmal drüber reden. Und so in Bremen ist immer, Bremen ist also ganz dramatisch mit Werder Bremen. Also in Bremen kann man mit jedem über Werder Bremen ins Gespräch kommen. Meistens gibt es sofort Tränen, weil es wieder verloren wurde. Und so. Aber gestern haben sie 2-1 gewonnen. Ja, ich hab das mit großem Trost gestern Abend als Nachricht gelesen, dass sie gewonnen haben. Ja. Aber dass man überhaupt mal ins Gespräch kommt, dass man einfach überhaupt mal ins Gespräch kommt. Man muss doch nicht gleich bei der ersten Geburtstagsfeier das ganze Evangelium erklären. Sondern dass man einfach mal, ach so, ach, und ihr geht da auch da in diese Gemeinde, ach ja, da, ach, wo ist das? Und da geht ihr jeden Sonntag, ja, meistens. Aha, komisch. Wisst ihr, einfach das so selbstverständlich einfließen lassen, wie es irgendwie geht. Aber überlegen, was kann ich veranstalten, damit Begegnungsflächen entstehen. Und in der Gemeinde ist es so, zum Beispiel in Bremen ist ganz schwierig, die Gemeinde ist eine Anfahrgemeinde, die Gemeinde ist im Zentrum und wir haben da kaum Kontakte zu den direkten Nachbarn. Da gibt es auch direkte Nachbarn, nicht nur Drogenszenen, es gibt auch da wirkliche Nachbarn. Und dann hat Ariane angefangen, musikalische Früherziehung, Musikcafé für junge Mütter mit kleinen Babys. Und das Ergebnis ist, dass da so viel Interesse ist, da gibt es so viele junge Mütter, dass 20 bis 30 junge Mütter jeden Freitagnachmittag da aufmarschieren, in eine Kirche kommen. Die haben mit der Kirche überhaupt gar nichts im Hut. Wir glauben auch nicht, gar nichts. So, und das macht die Ariane jetzt schon 2 Jahre oder so. Und das ist eine Veranstaltung, wo einfach Kontakte entstehen. Die ersten haben sich auch schon mal in eine Gemeindeveranstaltung, in einen Gottesdienst verirrt. Oder wir haben dann zum Advent was gemacht im Hof und dann waren Einzelne da und so weiter und so weiter. Versteht ihr? Alpha-Kurs, wenn man ein paar größere Fragen hat. Überlegen, was können wir niederschwellig anbieten, damit Leute Interesse gewinnen. Könnte das eine Motivation sein, in einer ziemlich vollbesetzten Gemeinde einen zweiten Gottesdienst anzufangen, der ein bisschen anders ist? Ein bisschen niederschwelliger, nicht ganz so fromm, aber trotzdem wirklich christlicher Gottesdienst, wo man einfach leichter jemanden mitbringen könnte. Könnte das eine Motivation sein, einen zweiten Gottesdienst anzufangen? Ich habe heute Morgen gedacht, als ich hier war, jetzt fehlten ja auch noch viele, weil Jungscharlager war und so weiter und so weiter. Ich habe gedacht, eigentlich seid ihr weit über die Schwelle. Man sagt eigentlich im Gemeindeaufbau, wenn 80% der Plätze besetzt sind, musst du entweder einen Erweiterungsbau machen oder du musst einen zweiten Gottesdienst machen. Ja? Und Veranstaltungen für Interessierte, für Freunde und Bekannte als Normalprogramm des Gemeindelebens nicht. Also jetzt machen wir eine Woche besondere Veranstaltungen im Jahr und sonst sind wir immer unter uns. Eine selbstverständliche Kultur entwickeln. Wir machen auch was für Leute, die kommen und dann werden sie sozusagen bekannt mit Jesus, mit den Christen. Viertens, Gemeindegottesdienste. Da gibt es ein sehr interessantes Wort in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Da wird so das Gemeindeleben beschrieben. Und die Gemeindegottesdienste in unseren Gemeinden sind ja doch das zentrale Ereignis in der Woche. Das ist auch gut so. Das war auch im Neuen Testament so. Sie kamen zusammen im Tempel und hin und her in den Häusern. Das gemeinsame Zusammenkommen, das Lob Gottes, das Hören auf das Wort Gottes, steht ja da alles. Die Gemeinschaft, das Abendmahl, das Miteinanderbeten, all das gehört zu diesem Gottesdienstgeschehen. Und es ist wichtig, dass man beständig dabei ist. Es ist ja erstaunlich, was sich getan hat in unserer Gesellschaft. Wir glauben alle, dass wir so 5 Minuten vorher entscheiden, ob wir uns heute danach fühlen. Ganz egal, was es ist. Man kann fast nichts mehr planen, weil man nie weiß, wer noch kommt oder so. Und das reißt auch immer mehr ein in Sachen Gottesdienst oder Gemeindeveranstaltung, dass man dieses Wort beständig in seiner Bedeutung unterschätzt. Also meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben, ich weiß nicht, so ungefähr, als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, wir werden unser Leben lang sonntags in den Gottesdienst gehen, Punkt. Und das machen wir wirklich. Als wir in der Corona-Zeit Urlaub hatten, da haben wir uns dann auf YouTube Gottesdienst angeguckt. Also, dass wir im Urlaub sind und sonntags morgens nicht in einen Gottesdienst gehen, da wo wir sind, das ist wirklich, das kann man an einer Hand abzählen in 20 Jahren. Weil wir das verstanden haben. Es geht darum, dass man beständig dranbleibt. Da ist der Gottesdienst ein wesentlicher Faktor, gibt noch andere Sachen. Ich war mal in einer Gemeinde, ich habe vorhin überlegt, ob das hier war, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich darüber gesprochen auch. Und dann kam eine junge Frau zu mir und sagte, ich wollte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe heute einen ganz neuen Gedanken mitbekommen. Ich sage, welcher Gedanke war das? Ja, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen könnte. Und dass das wirklich gut ist. Ich habe verstanden, dass das richtig was bringen könnte. Vielen Dank, dass Sie das gesagt haben. Die war so sporadisch mal so gekommen und mal nicht gekommen. Also beständig sein in dem Wachstum des Reiches Gottes, dass ich als Mensch, als Christ, als Jünger Jesu reife, dass ich Input kriege, dass ich dranbleibe, dass ich mich geistlich füttere. Ganz wichtig. Wir können nicht im Reich Gottes wirksame Mitarbeiter Gottes sein, wenn wir selber nicht kontinuierlich, nachhaltig Speise zu uns nehmen. Ja? Wenn ein Spitzensportler, der sich auf die Olympiade vorbereitet, sagen würde, also ich werde jetzt ein Jahr lang nichts mehr essen, aber dann werde ich die Medaille gewinnen, da würden alle sagen, wir können dich dann zu Grabe tragen. Aber sehr viele Christen leben in einer falschen Art von Diät. Sie essen geistlich sehr unregelmäßig und viel zu wenig. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht fit sind. Also darum geht's, dass wir im Gemeindeaufbau verstehen, zum Beispiel Gemeindegottesdienste, andere Gemeinschaftsveranstaltungen sind dazu da, dass wir aufgebaut werden und fähig werden, überhaupt Leute für das Reich Gottes mitten in der Welt zu sein. Dazu gehören auch die Kleingruppen und die Jüngerschaft. Das ist Punkt Nummer 5. Es gibt ein ganz fantastisches Geheimnis von christlicher Gemeinschaft. Das muss man sich bewusst machen, damit man sich danach sehnt. Und das ist Folgendes. Also da sind ja jetzt nicht nur drei Christen, sondern die haben alle drei den Heiligen Geist in sich. Christus lebt in ihnen. So, was passiert jetzt, wenn Christen sich begegnen? Da begegnen sich die Menschen, ist klar. Aber jetzt kommt's. Da begegnet der Heilige Geist in ihr diesen Menschen. Und der Heilige Geist in ihm begegnet diesen Menschen. Versteht ihr, was das bedeutet? Da kann Gott tatsächlich direkt Einfluss nehmen durch den anderen auf mich. Dietrich Bonhoeffer hat mal einen unglaublich interessanten und wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, man kann sich das Evangelium nicht selber sagen. Das ist interessant, ne? Also, lieber Steffen, ich vergebe dir deine Sünden. Habt ihr schon mal versucht, euch selber zu trösten? Habt ihr schon mal versucht, euch selber zu evangelisieren? Es ist wirklich erstaunlich. Das Geheimnis christlicher Gemeinschaft ist, dass wir Jesus erfahren in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Sie kamen zusammen im Tempel und hin und her in den Häusern. Kleingruppen, Jüngerschaft. Wisst ihr, wir hören ja unheimlich viele gute Sachen. Das meiste davon setzen wir nie um. Warum? Weil wir das nicht in einer kleinen Gruppe besprechen und dann dafür beten. Also wenn jeder von euch mit den 10 Punkten, die wir nachher zusammen haben, am Mittwoch in den Hauskreis gehen würde und ihr würdet sagen, die nächsten 10 Wochen besprechen wir jede Woche einen dieser Punkte. Und zwar nicht, dass wir das als Information entgegennehmen, sondern wir fragen uns, was setzen wir davon um, wie geht das? Und dann, wenn wir ganz ehrlich erzählen, was wir können und was wir nicht können und was wir noch gar nicht machen und wo wir Schwierigkeiten haben. Und dann werden wir jedes Mal füreinander beten und dann werden wir nächste Woche uns erzählen, wie es war. Da kommt was bei raus. Das ist der Segen von Kleingruppen, von Gemeinschaft. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir das selber erleben und dass wir anderen das erlebbar machen. Dass sie christliche Gemeinschaft erleben. Ich habe ganz oft erlebt, dass man kann, die Menschen öffnen sich dann ja und dann erzählen sie auch ein Problem und so. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo du sagst, darf ich jetzt noch für dich beten? Die allermeisten Menschen sagen, ja, ist hochinteressant. Also ich habe, glaube ich, einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, nein. Also alle ahnen irgendwie, dass es hilfreich ist, dass man für jemanden betet. Und dann erleben sie, dass für sie gebetet wird und oft haben die anschließend Tränen in den Augen. Schon mal erlebt? Es ist völlig krass. Warum? Weil sie dem lebendigen Gott begegnen, indem wir für sie beten. Dass sie in Kontakt kommen mit Gott. Also die kleinen überschaubaren Gemeinschaften sind absolut wichtig. Sehnsucht nach Verbundenheit ohne Bereitschaft zur Verbindlichkeit ist eine Illusion. Das habe ich deswegen hingeschrieben, weil der Trend ist, dass man das alles nicht mehr so ernst nimmt und dass man so zur Kleingruppe kommt oder zum Gottesdienst kommt, wenn man sich jetzt danach fühlt. Das hat zur Folge, dass keine Verbundenheit entsteht. Und wenn man dann wirklich Hilfe braucht, dann merkt man auf einmal, oh, ich bin ziemlich unverbunden. Wisst ihr, das ist ein ganz einfaches Prinzip, geben und nehmen. Und sich festlegen auf eine bestimmte Gruppe, wo man sagt, da gehöre ich dazu. Und wir treffen uns jede Woche und wir begleiten uns jetzt die nächste Zeit, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Da wächst Verbundenheit und da geht was. Und ganz nebenbei gesagt ist das die Sehnsucht eines jeden Menschen, in einer überschaubaren Gruppe aufgehoben zu sein. Das ist ganz tief in uns drin. Das Größere ist die Sippe und das Kleinere ist die Familie. Und so eine Kleingruppe ist oft ein Familienersatz. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das erleben. Und so in der Jüngerschaft wachsen, Kleingruppen und Jüngerschaft. So, jetzt haben wir die ersten 5 Punkte geschafft. Und wir hören mal ein bisschen auf die Harfe und können nochmal die 5 Punkte angucken und sagen so, okay, was fordert mich da heraus? Wo kann ich Gottes heilsame Herrschaft selber mehr erleben oder mehr für andere erlebbar machen? Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist übrigens hochinteressant, dass die Wissenschaft über Kleingruppen und so, Psychologie und so, dass sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die ideale Gruppengröße 12 ist. Ist interessant, ne? Wisst ihr, wo die Zahl 12 vorkommt? Jesus und seine 12 Jünger. Also das zum Thema Kleingruppen und wie kann man am effektivsten wachsen und lernen. Gabenorientierter Dienst ist Nummer 6. Da hängt einer in der Hängematte und sagt, zu dumm, dass Gott mir noch nicht meine Berufung gezeigt hat. Alle anderen sind schon schwer aktiv. Und es ist tatsächlich so, wenn wir über unseren Dienst nachdenken, dass Gott jedem von uns tatsächlich bestimmte Gaben gegeben hat und bestimmte nicht gegeben hat. Deswegen schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Wir haben uns angewöhnt, dass wir das Thema Gaben des Geistes ausschließlich auf das Miteinander in der Gemeinde bedenken. Also was kannst du in die Gemeindearbeit einbringen? Das ist richtig. Ich bin ein Organismus, der Leib Christi, und jeder soll mit seinen Gaben tatsächlich einen Beitrag leisten. Aber jetzt denken wir mal darüber nach, was das bedeutet, wenn wir das in die Perspektive des Reiches Gottes hineinnehmen. Also was kannst du, was du in die Welt einbringen kannst, damit dort sich Heilsames ereignet? Wie wäre es, wenn jemand mit seiner Leitungsbegabung und Redebegabung in die Politik geht? Um die richtigen Akzente im Namen Jesu in die Lokalpolitik, in die Landespolitik, in die Bundespolitik einzubringen. Wie wäre es, wenn du mit deinem Organisationstalent dafür sorgst, dass die Bürgerinitiative für den neuen Fußgängerüberweg für die Kinder mit Ampel, dass das wirklich auf den Weg kommt. Und dass du dafür mit dich einsetzt. Wie wäre das, wenn du tatsächlich in der Elternschaft, Elternpflegschaft, in der Schule der Elternsprecher der Schulklasse wirst, um die Dinge, die für die Klasse wichtig sind, zu besprechen, mit der Schulleitung und mit den Lehrern und so weiter, um da der Sprecher der Eltern zu sein, um da Heilsames einzubringen. Wenn irgendwas geschieht in der Stadt, wo Hilfe benötigt wird, wo konkret angepackt werden muss, wie wäre es denn, wenn da 3-4 Leute aus der Gemeinde hingehen und mit anpacken? Im Ahrtal, als alles kaputt war, nach dieser unglaublichen Flut, haben ja auch unendlich viele Leute geholfen. Und da haben auch ganz viele christliche Organisationen und Gemeinden sich engagiert. Und haben einfach gesagt, okay, da ist so viel Not, da fahren wir jetzt hin und da packen wir mit an. Also die eigenen Möglichkeiten, die eigenen Gaben mitten in der Welt einbringen, damit dort Gutes geschieht. Vielleicht ein ganz ungewöhnlicher Gedanke. Aber wo könnte Gott auch die geistlichen Gaben, die er dir gegeben hat, wo könnte er dich damit einsetzen? Wir sind da oft sehr eingeschränkt auf das Gemeindedenken, dass die Gaben in der Gemeinde eingesetzt werden. Und wir wissen alle, dass das wichtig ist, dass wir das tun, was wir können. Das ist ja banal, aber das ist ja manchmal ganz anders. Wenn man das tut, wozu man begabt und berufen ist, also wenn man in seiner Begabung und Berufung lebt, dann ist das auch anstrengend, aber es gibt einem Energie. Das kann ich aus meinem eigenen Leben auch total bezeugen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn ich lehren und predigen und evangelisieren darf, dann bin ich anschließend erfrischt. Und wenn ich Projekte leiten darf und Gemeinde leiten darf, dann geht es mir gut. Aber wenn ich irgendwo in so Teams sitze, wo ich nichts zu sagen habe und ich muss mir das alles da anhören oder irgendwelche Diskussionen, wo nichts bei rauskommt, da sterbe ich, das kostet mich so viel Kraft, da bin ich anschließend richtig kaputt. Man soll das machen, wozu man begabt ist. Und deswegen, wozu bist du begabt und was kannst du damit einbringen? In der Gemeinde und in der Welt. Das ist ein so öffnender Gedanke, dass Gott mich nicht nur für die lieben Schwestern und Brüder zum Segen setzen will, sondern auch für andere. Und die Welt wartet auf Leute, die engagiert und motiviert sich einbringen und was tun in dieser Welt. Siebtens, finanzielle Haushalterschaft. Da ist dieser Typ im Gottesdienst und seine Frau sagt, du kannst wieder hochkommen, der Klingelbeutel ist durch. Ja, das Thema Geld ist schon so ein Thema, ne? Also deswegen ist immer gut, wenn jemand von außen darüber predigt oder was sagt. Und das tue ich auch. Es ist eine ganz banale Wahrheit, dass das Reich Gottes, die heilsame Herrschaft Gottes in dieser Welt, viel Geld braucht. Zum Beispiel Weltmission. Zum Beispiel Gemeindeaufbau. Das kostet einfach alles Geld. Was ist Geld? Geld sind Möglichkeiten. Wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, werden Dinge möglich. Also wenn eine Gemeinde eine Missionarsstelle in Afrika mitfinanziert oder finanziert, dann wird möglich, dass dort in diesem Krankenhaus oder Kinderheim im Dorf in Afrika, dass da das Reich Gottes kommt, weil eine Gemeinde in Deutschland oder verschiedene Gemeinden oder eine Missionsgesellschaft Geld, also Möglichkeiten zur Verfügung stellt, damit das möglich wird. Also Geld sind Möglichkeiten. Und wenn wir darüber nachdenken, wie das geht mit dem Geld, dann gibt es im Alten Testament so eine alte Herausforderung, die auch heute noch eine gute Richtschnur ist. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch da nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Also geistliche Regel, 10% des eigenen Einkommens dem Herrn, seiner Gemeinde, seinem Reich zur Verfügung stellen. 10%. Es gibt ja im Bundestag die 5%-Hürde, dann kommt man nicht rein in eine Partei. Ne? Also die 10%-Hürde reißen nicht viele. Wisst ihr, ich bin ja auch schon lange Gemeindepastor und ich kenne die Listen. So, unser Kassierer in Bremen macht das so, es gibt immer so Listen für die Gemeindeleitung, da stehen keine Namen. Das ist nur nach Größenordnung sortiert. So einmal im Jahr gibt es so eine Liste, dann kann man sehen, so, was wird da so gegeben. Also wir haben wirklich viele, viele sehr Arme in der Gemeinde. Also wenn die das verdienen, mal 10, was sie geben, dann sind die alle Hartz-IV-Empfänger. Und es gibt die, die wirklich 10% geben. Und es gibt Einzelne, wo man sehen kann, dass sie deutlich mehr geben als 10%. Das ist richtig Geld, weil sie auch viel Geld haben. Je mehr du hast, desto mehr kannst du auch noch mehr geben als 10%. Aber so die 10%-Regel. Jetzt war ich Student und meine Eltern haben mir beigebracht, den Zehnten zu geben. Ich habe 5 Mark Taschengeld gekriegt als Teenager. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute kriegen die 50 Euro oder so. Ich habe 5 Mark Taschengeld gekriegt. Und von diesen 5 Mark hat meine Mutter mir beigebracht, als das losging mit den 5 Mark, dass davon 50 Pfennig in die Gemeinde gehören. Dann habe ich meine 5 Mark gekriegt und habe ich 50 Pfennig am nächsten Sonntag in die, da gab es bei der Kinderarbeit auch so eine Spendendose für die Mission oder ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls die 50 Pfennig habe ich dann immer schön brav da in die Gemeinde getragen. Und so habe ich gelernt, den Zehnten zu geben. So, jetzt war ich Student am theologischen Seminar und wir waren echt nicht reich. Also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. Und das war so, ich hatte 250 Mark Kindergeld und ich musste 250 Mark mir dazu verdienen, damit ich überhaupt studieren konnte. Das habe ich in Hamburg gemacht, in einem Hotel, das hieß Hotel Helgoland, war so ein christlich geführtes, pfingstliches Hotel mit 180 Betten. Und da gab es so Nachtportierjobs und da habe ich also einmal die Woche, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, ich habe jede Woche eine Nacht durchgemacht als Nachtportier. Und bin morgens um 7 dann losgegangen, wieder nach Hause und habe um 8 in der Vorlesung gesessen mit einer starken Tasse Kaffee. Das habe ich jede Woche einmal gemacht. Das waren meine 250 Mark, die ich jeden Monat verdient habe. Also es waren 4 Nachtschichten. So, und es war alles so kalkuliert, dass das ungefähr rauskommt am Ende. Also ich brauchte ungefähr 500 Mark im Monat, mal 12, dann 6.000 Mark. Und dann kam also zu Weihnachten immer die Abrechnung von dem Wohnheim, wo ich wohnte, am theologischen Seminar. Und dann stellt sich raus, die Rechnung war aus irgendeinem Grund höher, als ich das erwartet hatte. Und es fehlte mir Geld. 250 Mark. Und ich hatte den Zehnten von meinen 250 Mark gegeben. Also 25 Mark mal 12. Also ich hatte 300 Mark Zehnten gegeben in dem Jahr und jetzt fehlten mir 250 Mark, die ich nicht bezahlen könnte. Und ich habe mit Gott gehadert und habe gesagt, das habe ich jetzt davon. Jetzt habe ich den Zehnten gegeben und jetzt, ne, so. Und ich wusste auch nicht so richtig, wie ich das machen sollte, wie das gehen könnte. Und dann war der Weihnachtstag rum und ich kriege einen Brief, ein Paket von einer Diakonisse aus Berlin, wo ich mal Gemeindepraktikum in Berlin-Charlottenburg gemacht habe. Das war lange her, 2 Jahre, ich hatte mit der gar nichts mehr zu tun. So eine ältere Diakonisse. Und da schreibt die mir, lieber Steffen, Gott hat mich an dich erinnert und er hat mir gesagt, ich soll mein Weihnachtsgeld mit dir teilen, anbei 250 Mark. Und da waren 250 Mark in dem Paket und eine Staffel Schokolade oder irgendwas. Und ich dachte mir, das kann doch gar nicht. Ich war so beschämt vor Gott. Dann habe ich gesagt, gut, das mit dem Zehnten geben, das mache ich. Ich will noch eine zweite Situation erzählen. Da waren wir ein paar Jahre im Dienst. Wir hatten ein gebrauchtes Auto gekauft und es war sehr schwierig. War ein altes Auto. Und nach einem Jahr Dienst, und es war Weihnachten rum, wir waren völlig kaputt, sind wir zu unseren Verwandten gefahren mit diesem Auto. Opel Kadett B oder C oder so. Und Kolbenfresser auf der Autobahn, Totalschaden. Den hatten wir mit dem Kredit bezahlt. Und der Kredit war noch nicht abbezahlt. Das waren 3.000 Mark Kredit, also war so eine alte Kiste. Ja, und jetzt hatten wir ein richtiges Problem. Und ich habe dann einen Spaziergang gemacht und habe zu Gott gesagt, wenn ich mein Vater im Himmel wäre, würde ich mir 10.000 Mark schenken. So habe ich mit Gott geredet. Ich war so sauer, wir haben damals mit 1.800 Mark Gehalt angefangen. Das ist eigentlich unvorstellbar, 1.800 Mark, was ist das für ein Geld gewesen? Ne? Gar nichts. Und so habe ich also mit Gott gehadert und so. Und ich komme nach Hause und Ariane sagt mir einen Tag später oder so, du, die Tante so und so hat angerufen, sie will uns mit warmer Hand 10.000 Mark vermachen. Davon haben wir den alten Kredit abbezahlt, haben ein neues gebrauchtes Auto gekauft und ich hatte meine Lektion wieder gelernt. Also, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es gibt kein Gesetz, wenn du Christ bist, musst du 10% geben, sonst kommst du in die Hölle oder so. Sondern der fragt Gott nach dem 10. Teil deines Einkommens. Weil er die Möglichkeiten, die du hast, nutzen will, damit anderen Dinge möglich werden, damit Gottes Reich kommt. Wie sieht es aus? 10%? Der Trend geht so zum 5%. Bei manchen geht er so, also wenn ich mich sonntags fühle, dann tue ich mal einen 50er in die Kollekte, da komme ich schon richtig gut vor. Dass andere Leute 500 jeden Monat überweisen, übersieht man dann. Also wo stehst du mit dem Zehnten geben für das Reich Gottes, für die Gemeinde, finanzielle Haushalterschaft? Wie kannst du deine Möglichkeiten teilen, damit das Reich Gottes mehr Möglichkeiten hat, dass viel mehr passieren würde. Wenn das so ist, dass die Gemeinde Jesu aus Leuten bestehen würde, die 10% geben würden, da wäre so viel mehr möglich, so unbeschreiblich mehr möglich. Und das gehört dazu, dass man, wenn man über Reich Gottes spricht, über die heilsame Herrschaft Gottes, begreift, Gott erwartet von mir auch einen finanziellen Beitrag, damit sein Reich kommt. Und ich bin immer beeindruckt von Menschen, die das machen. Manchmal kriegt man das ja irgendwie mit oder da ist irgendwas. Und da sagt einer, das übernehme ich. Und du stehst davor und sagst dir, wie ist das möglich, dass er sagt, ich übernehme das? Weil dein Herz schlägt. Für Jesus, für seine Gemeinde, für seine Mission. Und dann geht da was. Weil jemand das wirklich freigibt. Total beeindruckend. Und so ist das immer in der Kirchengeschichte gewesen, dass die, die großzügig sind für das Reich Gottes, ganz erheblich dazu beigetragen haben, dass es vorangeht. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das ist Evangelisation, Matthäus 28. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist Matthäus 25, das ist Diakonie, das sind die Barmherzigkeitsdienste. Und ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das ist auch Matthäus 5. Da geht es um die Bedeutung der Christen für die Gesellschaft. Wir haben dieses Wort, ihr seid das Salz der Erde, oft falsch verstanden, dass wir gesagt haben, es geht darum, dass wir das Salz in der Suppe sind, da soll es irgendwie so ein bisschen salziger sein, wenn wir da sind und was sagen. Also es geht um was ganz anderes. Salz ist ein Konservierungsmittel und Salz war damals sozusagen der Kühlschrank. Das Fleisch wurde gepökelt Und dadurch wurde es haltbar gemacht. Also wenn man Fleisch pökelt, salzt, dann hält das ein paar Tage länger. Und das ist, was Jesus gesagt hat über die Jünger. Ihr seid das Mittel, das den Verfallsprozess der Welt verlangsamt. Das ist das, was Jesus damit gesagt hat. Die ganze Frage, ob wir die Natur mehr in den Blick nehmen müssen, nachhaltiger leben, Klima schützen. Die ganze Frage nach, was können wir eigentlich tun, dass der Verfallsprozess der Welt verlangsamt wird, ist nicht so baptistisch, ne? Da hat man nicht so viel nachgedacht. Aber das gehört auch dazu, Weltverantwortung. Dass wir uns fragen, wie können wir in diesem Bereich Einfluss nehmen zum Guten. Mein Zahnarzt und seine Frau sind irgendwie so Kulturkatholiken und die wissen, dass ich Pastor bin und wir sprechen immer über irgendwas Christliches oder Frommes, wenn ich da irgendwie eine Blombe kriege oder irgendwas. Und da sagt sie neulich zu mir, sie macht also die Rezeption und er ist der Zahnarzt, und dann sagt sie zu mir, Herr Karl, ich muss Ihnen mal was sagen. Ich sage, was wollen Sie mir sagen? Ja. Also ich habe mir was überlegt. Ich glaube, wir alle, also wir, die Babyboomer, ne, die ist auch so mein Alter, ich glaube, wir müssen die nachfolgende Generation alle zusammen um Vergebung bitten, hat sie gesagt. Und ich sage, ja, wie meinen Sie das? Sagt sie, ja, was wir denen für eine Welt hinterlassen haben, was haben wir eigentlich auf uns geladen? Was haben wir eigentlich die letzten 40 Jahre gemacht? Der Club of Rome hat gewarnt und wir haben gedacht, gib ihm noch ein paar PS mehr, alles super. Öl ist genug da, also raus damit. Ich glaube, dass wir da ganz am Anfang sind als pietistische evangelikale Christen, dass wir darüber nachdenken müssen. Erstens, wo haben wir uns auch strukturell an diesem Thema wirklich versündigt und wo brauchen wir Vergebung dafür? Und zweitens, wie können wir den Verfallsprozess der Welt aufhalten? Nicht im Sinne von, wir können ihn anhalten oder überwinden, das können wir nicht, Himmel und Erde werden vergehen. Aber wir können ihn verlangsamen. Was hat Luther gesagt? Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also welche Apfelbäumchen können wir noch pflanzen? Und wie können wir einen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit? Das ist der Punkt Nummer 8, Evangelisation, sozialdiakonisches Handeln und Weltverantwortung. Und Nummer 9, Multiplikation. Das Reich Gottes will sich immer mehr ausbreiten. Das ist hochinteressant. Und das geht dabei um Multiplikation. Eine Erdbeerpflanze hat erstens das Ziel, Erdbeeren hervorzubringen und zweitens Ableger. Das haben die Baptistengemeinden im 19. Jahrhundert alle gewusst. Da hat jede Baptistengemeinde mehrere Stationen gehabt. Das war völlig normal. Dadurch, dass wir alle so mobil sind, machen wir das nicht mehr. Wir fahren lieber 30 Kilometer, anstatt dass wir eine Gemeinde gründen in dem Vorort oder so. Multiplikation ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv, dass wir verstehen, es geht nicht nur darum, in die eigene Gemeinde immer mehr Leute zu addieren oder Dienste zu addieren, sondern es geht darum, Dienste zu multiplizieren. Also wo könnte die Gemeinde Bensheim-Auerbach eine Gemeindegründung starten? Andere Frage. Die in bestimmten Ämtern und Diensten in der Gemeinde sind, wie könnte das sein, dass jeder seinen Timotheus hat, so nennt man das, das Timotheus-Prinzip. Paulus hatte den Timotheus, einen jungen Mann, und den hat er angeleitet. Er hat in ihn investiert, damit der Dienst weitergeht. Also wie könnte eine Kultur entstehen, dass jeder versucht, in seinem Bereich noch einen Timotheus, eine Timothea zu haben? um zu multiplizieren, damit der Dienst sich multipliziert? Wie können wir Kleingruppen so anlegen, dass sie tatsächlich sich multiplizieren? In Minden, wo wir früher in der Gemeinde waren, da gab es einen Puddinghauskreis. Und als ich da ankam, habe ich gesagt, was ist denn ein Puddinghauskreis? Ja, wir sind seit 30 Jahren in derselben Zusammensetzung zusammen. Und unser Wettbewerb ist, jeden Dienstag neu, wenn die sich treffen, was gibt es heute für einen Nachtisch? Und dieser Puddinghauskreis hat jeden Dienstag mit der gleichen Zusammensetzung immer neue super Eiscreme und was weiß ich, Kreationen gemacht. Und das war der Puddinghauskreis. Und ich dachte mir, das macht jetzt 30 Jahre? Ja. Ich konnte es nicht glauben. Also, wie können wir Dienste, Kleingruppen auf Multiplikation anlegen? Wie können wir als Gemeinde überlegen, wie können wir eine neue Gemeinde gründen, eine neue Gemeinde pflanzen? Wie können wir Vervielfältigung voranbringen? Und das Letzte ist Weltmission. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, Markus 16. Das hat er damals den 12 Jüngern gesagt. Die Perspektive der ganzen Welt. Das Reich Gottes ist tatsächlich ein globales Unternehmen. Ja, Coca-Cola ist ja total dankbar, dass sie praktisch in jedem Land der Erde sind. Ne? Es gibt ja drei Worte, die überall auf der Welt bekannt sind, wisst ihr das? In allen Sprachen verstanden werden. Das ist Amen, Halleluja und Coca-Cola. Aber Gott hat eine globale Perspektive für sein Reich. Und deswegen dürfen wir wirklich als einzelne Gemeinden, als einzelne Christen in Verbindung stehen mit anderen Diensten in anderen Ländern. Weltmission ist nicht so eine Nebensache für so ein paar Hochengagierte, sondern Weltmission ist normaler Ausdruck einer Reich-Gottes-Perspektive. Und inzwischen ist das so, es gibt ja inzwischen in der südlichen Halbkugel sehr viel Erweckung, in Afrika, in Südamerika, in weiten Teilen Asiens. Und die fangen an, Missionsgesellschaften zu gründen, die Europa re-evangelisieren. Und wir haben in Deutschland über 1000 Evangelisten und Missionare aus anderen Ländern, die versuchen, unser Land zu missionieren. Wir sind nicht nur Weltmission in dem Sinne, dass wir da hingehen, sondern wir sind inzwischen Empfänger von Weltmission. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir immer verstehen, wir sind vernetzt mit dem weltweiten Unternehmen. Und Gott hat eine globale Perspektive. Wenn zum Beispiel gebetet wird, komm Herr Jesus, im Sinne der Wiederkunft, dann ist uns das oft so fremd, weil uns geht es so gut, warum sollte Jesus wiederkommen? In anderen Teilen der Welt schreien Gottes Kinder, komm Herr Jesus, mach ein Ende. Wir halten es nicht mehr aus. Wir haben einen Gott der ganzen Welt und es ist wichtig, dass wir eine globale Sicht haben von Gemeinde für uns und andere im Sinne der Weltmission. Das sind die 10 Punkte. Jetzt hören wir nochmal ein Hafenstück. Und jeder von uns kann sich fragen, wo hat es bei mir am meisten eingehakt? Und als ganze Gemeinde könnt ihr euch fragen, so wo müssten wir neue Schwerpunkte legen? Und vielleicht haben wir danach noch kurz für Frage und Antwort, Zeit ist schon ein bisschen spät, aber das kriegen wir vielleicht noch kurz hin, dass wir nochmal so ein paar vertiefende Rückfragen haben. Ja, vielleicht ganz kurz noch die Möglichkeit, zu dem einen oder anderen Punkt noch einfach eine Rückfrage zu stellen oder eine vertiefende Frage. Ich weiß, es ist schon spät. Das ist so ein Thema. Das ist das Programm für den Rest eures Lebens. Und deswegen ist das auch so ein bisschen erschlagen, wenn man das einmal alles auf einmal sieht. Aber dann begreift man besser, dass man Teil eines viel größeren Unternehmens ist, als das eigene kleine Leben oder das eigene kleine Gemeindeleben. Gott hat etwas Fantastisches angefangen, global. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und das sind so 10 ganz konkrete Punkte, wo wir andocken dürfen und wo wir unseren Beitrag leisten dürfen. Und da komme ich zurück auf das Herz. Ich muss nochmal das Mikrofon wechseln. Ihr könnt alles vergessen, aber das nicht. Das Herz Gottes, Gottes Liebe, ist unterwegs mitten in die Welt mit Worten und Taten. Und wir dürfen unser Herz davon inspirieren lassen, anzünden lassen und dürfen als Einzelne und als Gemeinde und mit unseren Worten und mit unseren Taten dazu einen Beitrag leisten. Ich bin davon völlig begeistert, weil es ist so einfach. Da kann jeder von uns gleich heute Abend mit anfangen. Herr Jesus, das ist im Grunde so eine Ehre, dass du uns beauftragt hast, deine Sendung fortzuführen. Wir wollen dir dafür herzlich danken. Wir wollen dir danken, dass du unserem Leben Sinn gibst, dass du unserem Leben Vision gibst und dass du uns ganz praktische Wege zeigst, wie wir dir dienen dürfen und den Menschen mitten in dieser Welt, als Einzelne und als Gemeinde. Und jetzt bitte ich dich, dass du das mit uns gehen lässt. Und dass der eine Punkt, wo wir genau wissen, da darf ich wirklich zulegen, dazulernen, darf ich neue Schritte gehen, dass wir es wirklich tun. Dazu erbitte ich die Kraft deines Heiligen Geistes, ja, dass wir es wirklich tun. Und dass wir wachsen. Und dass wir uns gegenseitig Gehilfen zur Freude sind und gegenseitig helfen, von dir noch mehr zu lernen und noch mehr umzusetzen. Und gegenseitig zu stärken und zu segnen, damit wir das tun können, wozu wir berufen sind. Herr, dazu bete ich dich, dass du die Gemeinde Bensheim-Auerbach segnest. Dass der Dienst für dein Reich wächst. Und dass die Freude darüber wächst, dass du mitten in dieser Welt, mitten in Bensheim-Auerbach am Werk bist. Mit all den anderen Gemeinden und Christen zusammen. In der Perspektive dessen, dass du kommst und alles vollendest. Und so danke ich dir, Herr, dass wir so darüber nachdenken konnten, was die Konkretion sein kann von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Und so danke ich dir für jeden, der da war. Ich danke dir für jeden, der das auf dem Band nachhört. Und ich bete, dass du uns allen hilfst, in dieser Vision zu wachsen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Treu ist er, der uns berufen hat. Er führt uns auch zum Ziel. Und darauf sage die ganze Gemeinde: Amen.